je nach Champion und musst du rausschneiden. Das musst du rausschneiden. Ab hier kannst du es mehr laufen lassen.
Aber das Wrestling nicht nur ein
ab 2002 verstanden.
Aber nein, auch in einem anderen Japan.
Wir sind da.
Genau.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu DD Talk, dem Wrestling-Podcast. In der letzten Folge haben wir uns beschäftigt damit, was Wrestling denn so ist, wo es herkommt und wie das Ganze so im Grunde, im Großen und Ganzen funktioniert. Heute wollen wir euch mal vorstellen, wie Wrestling sich vor allen Dingen innerhalb der letzten, na, sagen wir mal 80 Jahre so diversifiziert hat und in welchen Teilen der Welt das welche Blüten getrieben hat. Wir stellen euch da vor allen Dingen so 3-4 Ecken der Welt gesondert vor, und zwar Nordamerika, Japan, Mexiko und dann noch, was so übrig geblieben ist in der Welt, in einem kleinen Überblick. Und jetzt gebe ich einfach mal das Mikrofon über an Konsti, der uns erzählt, wie Wrestling in Nordamerika so funktioniert.
Hallo auch von meiner Seite. Der vielleicht etwas merkwürdig anmutende Begriff Nordamerika bezieht sich logischerweise auf Kanada, die USA. Wir haben schon im ersten Podcast dieser Reihe über Was ist Wrestling darüber gesprochen, wie Wrestling per se entstanden ist, und dafür haben wir auch den US-amerikanischen Markt als Paradebeispiel genutzt, weil das eine sehr gute Verbildlichung dessen ist, was in vielen Teilen der Welt für die Entwicklung von Professional Wrestling so passiert ist. Deshalb soll an dieser Stelle zwar auch wieder ein historischer Rückblick passieren, ne, wie hat sich das US-amerikanische Wrestling speziell entwickelt, aber es wird an mancher Stelle eine Kürzung geben, damit wir nicht alles doppelt hören. Es ist aber trotzdem wichtig, manche Sachen, die in der ersten Episode schon kurz angerissen wurden, noch etwas weiter auszuführen, um eine kleine Verdeutlichung zu gewährleisten. Nach erstem Anstieg der Popularität des Ringens, des Originalringens, kam es Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika bereits zu ersten Formen der abgesprochenen Match-Varianten und der sogenannten Screwjobs, die mit dem eigentlichen fairen Geschehen des Ringens nicht mehr viel gemeinsam hatten. Es ging in erster Linie um Promotion und Sensation. Nachdem das damalige Spitzenmatch zwischen Frank Gotch und Georg Hackenschmidt mit über 30.000 Menschen einen landesweiten Stadionrekord aufstellte, begannen der Legende nach frustrierte Boxpromoter das Betriebsgeheimnis des Wrestling zu verraten. Alles fake, alles abgesprochen, der Sieger steht vorher fest, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Sie selbst brauchten dann noch ungefähr 30 Jahre, um zu verstehen, dass das eigentlich auch für Boxen funktioniert. Und vielleicht gibt es ja bis heute einige, die dieses Wrestling-Vorkommen für sich verinnerlicht haben. Und ich will jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich glaube, es gibt in jedem Sport eigentlich auch Mechanismen, die im Zweifel gewährleisten, dass der Sport nicht ganz dem Zufall überlassen ist. So, auch im Wrestling, das entwickelte sich damals also. Und nachdem die Boxpromoter dieses Betriebsgeheimnis noch einmal ausgeplaudert haben und das die Runde machte beim Publikum, sank natürlich auch erstmal die Popularität des Wrestlings schlagartig ab. Und am Ende der 10er Jahre, wenn man das so sagen kann, Anfang der 20er Jahre, war Wrestling eigentlich nur noch ein lokales Phänomen, ein, ja, obskures Zirkusgeschehen, welches ja auch so in der Entstehung schon als solches gestartet war. Das änderte sich dann aber ab Anfang, Mitte der 20er Jahre mit dem schon erwähnten Goldust-Trio. Nochmal bestehend aus dem berühmten Wrestler Strangler Ed Lewis, der Würger, Promoter Billy Sandow und dem kreativen Genie Joseph Toots Mont. Unter Führung von Mont und mit Lewis als dominantem Heavyweight-Champion revolutionierten und kontrollierten die drei in den 1920er Jahren das Wrestling. Das innere Geschehen war nun wirklich überwiegend abgesprochen, man bereiste das ganze Land und besiegte rechts und links Herausforderer. Man verlor nur extrem selten einmal, geplant natürlich, den Titel, den der Strangler besaß, also den Heavyweight-Titel, um nicht das Faninteresse durch mangelnde Abwechslung zu verlieren. Ne, weil niemand auf Dauer Lust hat, wirklich nur dem gleichen dominanten Geschehen hinterher zu gucken, gerade wenn es sich wie im Wrestling halt doch bestimmten Mustern hingibt. Ne, immer der gleiche Move, das gleiche Match beendet, und irgendwie musste da auch ein bisschen Pep rein. Deshalb wechselte der Heavyweight-Titel schon das ein oder andere Mal. Er kam aber immer wieder zum Würger, zum Strangler Ed Lewis zurück. Tatsächlich kam es aber im Wrestling noch durchaus vor, dass sogenannte Shooter sich selbstständig machen und spontan entschieden, ein Match zu gewinnen. Auch wenn die Referees natürlich meistens über die eigentlichen Ausgänge der Matches informiert waren. Das heißt, wenn ein Wrestler, der ein sogenannter Shooter war, der also im echten Ringen sehr versiert war, sich entschied, dass er das Match einfach nicht verlieren will, dann konnte es durchaus vorkommen, dass er seine realen Fähigkeiten in diesem abgesprochenen Match dazu einsetzte, das Match zu gewinnen. Hintergrund war, dass die Wrestling-Matches trotz zahlreicher innovativer neuer Moves und Regeln immer noch zum Großteil eben auf echtem Greco-Roman-Wrestling beruhten und so gut wie alle alten Pro-Wrestler einen echten Ringerhintergrund besaßen. Also wirklich mal sogar am College mitunter oder auf nationaler Ebene gerungen hatten. An dieser Stelle eine unterhaltsame Anekdote. Mitte der 20er Jahre entschied sich der kreative Genius Toots Mond, mit dem Strangler Lewis zusammengearbeitet hatte, wieder einmal etwas Abwechslung in die Szene zu bringen und einen gewinnbringenden Herausforderer zu erschaffen für Strangler Lewis. Diese Booking-Mechanik war tatsächlich eine von vielen genialen Einfällen, die sich dieser Joseph Mons zuschreiben konnte. Der Auserwählte, der diesen Herausforderer darstellen sollte, war Wayne Mann. Aber der war eigentlich überhaupt kein Ringer, wie es damals üblich war, sondern ein Footballspieler. Der war zwar bekannt, aber ringen konnte der eigentlich nicht. Das war ein Novum im Pro-Wrestling, eigentlich auch ein kleiner Skandal. Denn wie sollte man das glaubhaft verkaufen? Da war ja kein Ringer. Naja, ganz einfach. Wayne Mann besiegte einfach direkt den dominantesten Wrestler der damaligen Zeit, nämlich Strangler Lewis, im Titelmatch, nachdem er alle Aufgabegriffe tapfer über sich hatte ergehen lassen. Ein Star wurde geboren. Natürlich ahnten die meisten Fans nicht, dass alles abgesprochen war. Doch dann traf der neue Champion auf seinen ersten namhaften Herausforderer, also Wayne Mann, der war jetzt Champion und der traf seinen ersten namhaften Herausforderer mit dem eindrucksvollen Namen Stanislaus Zbysko. Der hatte einen legitimen Wrestling-Hintergrund und einen echt fancy Mustache. Das nur am Rande. Und er war wiederum mit einem rivalisierenden Promoter, einem gewissen Joe Stecher, befreundet. Was für ein toller Name für einen Promoter, oder? Joe Stecher. Das wirkt sofort super ehrlich und offen und vertrauenswürdig. Und Joe Stecher, entgegen der Erwartungen, die ich jetzt geweckt habe, war tatsächlich ein abgezocktes Arschloch, das dem Goldust Trio verfeindet gegenüberstand. Der hat dann mit dem guten Zbysko, der ja sein Freund war, eine Absprache getroffen. Du gehst und besiegst den Wayne Mann, den Footballspieler mit dem World Title, der eigentlich gar nicht ringen kann, kommst dann in meine Promotion und verlierst den Titel dann an mich. Abgesprochen, wie das im Wrestling ja üblich ist. Und Zbysko, ja, zwirbelte sich wahrscheinlich ein, zwei Mal den imposanten Schnauzbart und sagte, okay, wenn du mich bezahlst, klar, mach ich. Gesagt, getan. Zbysko traf also in einem Titelmatch auf Wayne Mann. Und entgegen der Absprache, die er mit dem Goldust Trio, den ja der World Title gehörte, getroffen hatte, begann er plötzlich wirklich mit diesem armen Wayne Mann zu ringen und ihn auf den Boden zu drücken und ihn nicht mehr hochzulassen und seine Schultern auf die Matte zu drücken. Und der Referee, wie das also üblich ist, begann den Pinfall zu zählen. 1, 2 und die Schultern waren immer noch auf der Matte. Und eigentlich hätte er 3 zählen müssen. Und dann hielt der Referee also inne und guckte wahrscheinlich verwirrt durch die Gegend. Und ja, Wayne Mann zappelte wie wild am Boden, war natürlich völlig unterlegen im Ring. Und das Publikum bemerkte, hä, wieso zählt er denn jetzt nicht bis 3? Die Schultern sind doch am Boden. Und dann wiederholte sich das Prozedere noch ein paar Mal. Und der Referee, der ja wusste, dass Wayne Mann gewinnen sollte und nicht Stanislaus Zbysko, wurde immer verwirrter. Und irgendwann blieb ihm nichts anderes übrig, als 1, 2, 3 zu zählen, weil das Publikum aufgebracht war, ja, an einen offensichtlichen Regelstoß bemerkt haben wollte. Und so geschah es, dass Stanislaus Zbysko entgegen der Absprache in einer sogenannten Shoot-Handlung, eine Handlung in einem abgesprochenen Wrestling-Match, das gegen das Skript verstößt, den World Title gewann, weil er eben ein echter Ringer war und nicht nur jemand, der einen darstellen wollte. Tja, dann hatte er also den World Title, verließ sturmartig die Nähe des Goldust Trios und begab sich in die Promotion, in die Company von dem bösartigen Verräter Joe Stecher, der auch passenderweise selber ein Wrestler war. Und so geschah es dann, dass er im nächsten Match an diesem Joe Stecher in einem großen Event den World Title Amerikas an Joe Stecher verlor. So, für das Goldust Trio, den dieser Titel eigentlich gehörte, begann also eine große Schnitzeljagd durch ganz Amerika, diesen Titel irgendwie wieder zurückzubekommen. Und letztendlich konnte man damit auch nicht an die Presse gehen. Ja, Wrestling war ja offiziell echt. Ja, da war man immer noch sehr bemüht, dieses Geheimnis der Absprache zu bewahren. Also traf man sich letztendlich sehr oft und verhandelte hart und am Ende versöhnten sich dann auch Joe Stecher und der Würger Ed Strangler Lewis wieder und man einigte sich darauf, okay, Joe Stecher verliert den Titel wieder zurück an Strangler Lewis und das ganze Prozedere geht von vorne los. Die Geschichte verdeutlicht gut, wie abenteuerlich Wrestling damals in den Staaten auch noch aus Backstage-Perspektive war, also aus Perspektive derjenigen, die sich die Stories ausdenken und das Booking übernehmen. Also man wusste nie, passiert eigentlich alles wie geplant oder beschließt einer der beiden Wrestler vielleicht einen Alleingang? Und damit war natürlich noch wesentlich mehr echt als heute. Und auch für die Promoter, die das Wrestling veranstalteten, war der Grad an Kontrolle noch viel weniger ausgeprägt. Über die Jahrzehnte änderten sich die dominanten Promotionen und Gesichter im Wrestling in Nordamerika dann immer wieder. Das Territory-System etablierte sich und lokale Promotionen, meist in Großstädten, erreichten durch das Aufkommen und die Beliebtheit von lokalem Fernsehen große Popularität in ihren Regionen. Unter dem Banner der National Wrestling Association versammelten sich dann viele dieser territorialen Promotionen nahezu aus jedem Bundesland eines. Hochburgen wie Chicago, St. Louis, Philadelphia, Dallas, Portland oder Detroit entstanden in jener Zeit und konnten bis in die 70er ungefähr ihre eigenen Topstars vorweisen. Aber there can be only one, es konnte immer nur einen Mann geben, der NWA World Champion werden sollte. Dieser wurde von der NWA-Kommission, von weisen alten Männern und dem Präsidenten, einem weisen alten Mann, der NWA gewählt und dominierte landesweit dann als Topstar das Geschehen im Wrestling. Bis Mitte der 60er Jahre war dieser dann auch der bereits im ersten Podcast erwähnte Lou Thesz, Revolutionär des In-Ring-Wrestlings, Lehrer zahlreichen Legenden, also Lehrer und Trainer, Pionier auch im japanischen Raum und generell wohl der einflussreichste, wenn auch mittlerweile beinahe vergessene Wrestler des 20. Jahrhunderts. Dieser Lou Thesz war übrigens auch deshalb so beliebt bei der NWA-Kommission und immer wieder Champion, weil er ein sogenannter Hooker war. Jemand, der durch seinen legitimen Wrestling-Hintergrund eventuelle Shooter, wie der gerade erwähnte Stanislaus Zbysko, der also auch gerne mal den Alleingang machte und seine echten Ringer-Skills auspackte, den konnte so jemand wie Lou Thesz in echt besiegen, weil er eben auch ein Ringer war und somit die von der Kommission geplanten Match-Finishes garantieren konnte. In den 70er Jahren betraten dann Legenden wie Jack Briscoe, Harley Race und die Funk-Brüder, Dory Funk Jr. und Terry Funk, die nationale Bühne. Ich werde jetzt immer wieder so ein paar Namen nennen, damit ihr die bei Interesse einfach mal ein bisschen googeln könnt. Bei YouTube gibt es hunderte Matches mit denen. Oder falls ihr das WWE Network sogar besitzt inzwischen, da gibt es die auch alle online zu sehen, das ein oder andere Match, um mal zu gucken, wie es in den 70er Jahren so mit dem inneren Geschehen aussah. Ende der 70er Jahre und bis weit in die 80er Jahre dominierte dann ein gewisser Ric Flair die nationale Bühne, gemeinsam mit seinem Dauerrivalen in Form des leicht übergewichtigen, aber dafür umso charismatischeren Dusty Rhodes, Vater des heutigen Wrestling-Superstars Cody Rhodes. Da sieht man also schon, dass die ein oder andere Dynastie entstand. Je nach Champion und dessen Hauptaktivität verlagerte die NWA ihr Geschehen auch immer geografisch. Flair beispielsweise, also Ric Flair, war aus North Carolina, also brannte vor allem dort während seiner Regentschaften die Hütte. Es variierte landesweit über die Jahrzehnte. Parallel zur NWA entstanden natürlich noch andere Promotionen, beispielsweise die WWWF in New York, die später zur WWE werden sollte. Dann gab es noch die AWA, die American Wrestling Association in Minneapolis, die Continental Wrestling Association, die CWA, in Memphis unter Leitung des berühmten Promoters Jerry Jarrett und so weiter und so fort. Wrestling boomte, zumindest auf lokaler Ebene, fleißig weiter und diversifizierte sich auch damals schon absolut zahlreich und für Wrestler gab es reichlich zu tun. Mitte der 80er Jahre geschah dann die Trendwende. Vince McMahon Senior verkaufte sein Territorium in New York an seinen Sohn Vince McMahon Junior. Der hatte aber eine andere Vision für den Sport als sein Vater und dieser trug den Namen Sports Entertainment, haben wir auch schon erwähnt. Eine leichtere, buntere, kitschigere Version von Pro Wrestling mit bunten Charakteren, die meistens neben dem Wrestling laut Story noch einem anderen Beruf nachging. Da betraten dann solche Leute wie Wrestler, die eigentlich Scheichs waren oder Müllmann oder Untoter wie der berühmte Undertaker und so weiter und so fort die Bühne. Und tatsächlich erregte das große Aufmerksamkeit. Das war super erfolgreich. So erfolgreich, dass nach und nach von dem Erfolg der New Yorker Promotion die Topstars der Territorien spätestens nach dem Erfolg der ersten Großveranstaltung WrestleMania nach New York und Connecticut, wo die Promotion der WWF ansässig war, angelockt wurden. Mit dem Aufstieg von Cable TV, auf dem die WWF damals noch bald ausgestrahlt wurde, und dem Abstieg der lokalen Fernsehsender, wo die meisten NWA-Territories waren, war der Wandel dann perfekt. Aber der Süden Amerikas wehrte sich gegen die Revolution von Vince McMahon Jr. und so wurde aus dem erfolgreichsten Ableger der NWA in Florida die Promotion World Championship Wrestling, kurz WCW. Dieser löste sich mit zunehmendem Erfolg von der NWA, wurde eine eigenständige Promotion und trat in Konkurrenz zur WWE als einziger ernstzunehmender Rivale auf, jedoch ohne Chance auf Umsturz zunächst. Das änderte sich dann in den 90er Jahren. Anfang des Jahrzehnts wurde Sport durch einen großen Steroidenskandal erschüttert. Ne, wer hätte es gedacht, die großen aufgepumpten Männer waren gar nicht genetisch so talentiert, dass die alle so aussahen, sondern die benutzten Hilfsmittelchen, die allesamt illegal waren, die große gesundheitliche Risiken mit sich brachten und spätestens als dann die ersten 30-jährigen Männer an Herzinfarkten verreckten, einer nach dem anderen umkippten oder komische physische Krankheiten entwickelten, die auf Erkrankungen der Muskeln zurückzuführen waren, kam man auf die Idee, dass das vielleicht gar nicht so cool ist, wenn die alle Steroide nehmen. Der Skandal betraf auch die Topstars der WWF damals, zum Beispiel auch Hulk Hogan. Und dann gab irgendwann ein Betriebsarzt nach gerichtlichem Verhör auch zu, dass er Steroide angeblich durch Beauftragung von Vince McMahon, also dem Chef selbst, an diverse Wrestler, eben auch an Hulk Hogan, verkauft hatte. Langwierige, kostspielige Gerichtsprozesse prägten in Mitte der 90er Jahre dann die Wrestling-Szene, die neben den Skandalen auch die ersten schon erwähnten medial wirksamen Tode von Wrestlern hinnehmen musste. Also in echt jetzt, ne? Nicht in der Show. Dies verstärkte die Wirkung des damit in Zusammenhang stehenden Steroidenskandals noch weiter. WCW konnte dies zu ihrer Gunst nutzen und sprang in die Bresche eine Alternative. Ab der Mitte des Jahrzehnts wurden sie finanziell von Milliardär Ted Turner gestützt, der ein eigenes TV-Netzwerk besaß und WCW unter Leitung des Medienprofis Eric Bischoff einen Primetime-TV-Slot verschaffte. Die wohl berüchtigste Epoche des Wrestlings, die sogenannten Monday Night Wars, waren geboren. Der Name kommt daher, weil beide Promotionen, also die WWF und die WCW, zeitgleich ihre Haupt-TV-Show am Montag ausgestrahlt haben. Und das führte dann dazu, dass viele Wrestling-Fans, die sich gar nicht entscheiden wollten, welches Programm sie jetzt gucken, wie verrückt zwischen beiden Programmen hin und her geschaltet haben. Da gab es dann noch zwischenzeitlich den Unterschied, dass WCW live gesendet wurde. Das erste, also eins der ersten Produkte im Wrestling, die wirklich live ausgestrahlt wurden. Dadurch war das unberechenbarer und zunächst auch attraktiver. Und sie gewannen den Quotenkampf gegen die WWF meistens, weil die ihre Shows immer aufzeichneten. Und manchmal fuhren sie sogar die gemeine Taktik und verrieten die Ergebnisse der parallel laufenden Show einfach am Anfang ihrer eigenen Show. Sodass die Fans sich quasi darauf einstellen konnten, was da passiert und dann entscheiden konnten, ob sie nicht vielleicht lieber die Live-Show, wo sie nicht wissen, was passieren wird, stattdessen angucken. Und auch tatsächlich lag es nicht nur daran, dass die WCW zunächst gewann, auch das Produkt der WWF war ein Desaster Mitte der 90er Jahre und wird weithin als eine der schlechtesten kreativen Phasen im Wrestling angesehen. Allein die Situation im Backstage wurde zunehmend explosiv. An der Spitze der Company stand die Gruppierung der sogenannten Clique. Topstar Diesel, welcher als Champion in finanzieller Hinsicht zum Totaldesaster wurde. Also der verkaufte keine Arena aus, der verkaufte auch nicht viel Merchandise, sondern da war leere Halle noch und nöcher. Und darüber hinaus war er noch ein Arschloch. Dann gab es noch Razor Ramon, der war drogensüchtig, unzuverlässig und ebenfalls ein Arschloch. Dann gab es noch Shawn Michaels, ein Pionier seiner Zeit, toller In-Ring-Worker, leider aber auch drogensüchtig, unzuverlässig und ein Arschloch. Sowie Sean Waltman, aka 123-Kid, auch talentiert, auch ein Arschloch. Und Triple H, ein Mitkader. Und auch der war ein Arschloch. Tja, das ist sehr gut historisch dokumentiert. Es gab damals wohl nicht so viele nette Menschen und man kann sich vorstellen, wie das dann Backstage ausgesehen haben muss. Auf der anderen Seite des Rosters, der Wrestler, gab es eine Gruppierung um den Undertaker. Ein verlässlicher, respektierter Topstar, der aber aufgrund seines Charakters als Untoter ja, eine limitierte Zugkraft bei Fans besaß. Ja, gerade bei neuen Fans, die doch eher die Augenbrauen über ihn gerunzelt haben. Damals war das nämlich noch wesentlich offensiver ausgelebt, dieser Charakter, als das dann in der späteren Version, wo das so ein bisschen auch mit Augenzwinkern genommen wurde, ausgeführt wurde. Es gab auch noch Bret Hart, ja, eine respektierte Legende, In-Ring-Pionier aus Kanada und Anführer einer kanadischen Backstage-Fraktion im Endeffekt. Es gab nämlich ihn, seinen Bruder Owen Hart, Schwager Jim Neidhart und Schwager Nummer 2, British Bulldog Davey Boy Smith. So, und diese Fraktion, gemeinsam mit der Fraktion in den Undertaker, lag im Endeffekt in einem Clinch und in einem Dauerstreit mit der zuerst erwähnten Arschloch-Fraktion, der Klick. So, und das führte wahrscheinlich zum wohl giftigsten Betriebsklima der Wrestling-Geschichte und natürlich auch zu einem negativ beeinflussten TV-Produkt. So, jetzt haben wir also die Fronten geklärt, ja, auf der einen Seite die WWF, die strauchelnde Promotion mit dem furchtbaren Backstage-Klima, auf der anderen Seite die immer stärker werdenden WCW-Menschen mit ihrer Live-Show und dem ebenfalls finanziell starken Ted Turner. Es gab aber auch noch einen dritten Faktor im Monday Night War Zeitalter, nämlich eine Promotion um einen kleinen, schmierigen Promoter und kreativen Kopf namens Paul Heyman, der mit seiner eigenen Promotion erstmals um 1997 ins Pay-Per-View-Business und damit das große Game der Wrestling-Promotion einzog. Der Name seiner Promotion war Extreme Championship Wrestling, kurz ECW, die eine kreative Wende im Wrestling-Business anzettelten und vor allem durch ihre Brutalität, ihre Hardcore-Matches, ihre kreativen Gimmicks, aber auch durch ihren Freiraum für neue Styles auf dem amerikanischen Markt, wie durch mexikanische Wrestler, wie zum Beispiel Rey Mysterio Jr. oder japanische Haudraufs wie Masato Tanaka, zum Untergrund in der Wrestling-Szene wurden. 2001 wurden sie dann allerdings vom Giganten World Wrestling Federation endgültig geschluckt. Und warum World Wrestling Federation jetzt plötzlich derjenige ist, der am Ende eine Wrestling-Promotion schluckt, obwohl es gerade so schlecht aussieht, da kommen wir jetzt zu. An dieser Stelle könnte man jetzt auch schon zahlreiche Geschichten weiter ausführen, ne, wie es in diesem Krieg zwischen WWF und WCW zu verschiedenen Manövern kam, die andere Promotion zu überwerfen und die Wrestler abzuziehen zur anderen Promotion, ja, dass sie die Seiten wechseln, mit fetten Verträgen hin und her zu locken. Man könnte über den sogenannten Montreal Screwjob reden, aber das würde den Umfang dieses Podcasts sprengen und außerdem haben wir ja vielleicht schon was vorbereitet für eine andere Podcast-Reihe, wer weiß. Man kann es so zusammenfassen. WCW hatte das größere Budget. Ne, der Milliardär Ted Turner war sehr giebig, was das Budget anging, gerade für neue Wrestler. Er wollte die WWF nicht zwangsläufig jetzt ganz aus dem Markt schmeißen, aber man wollte schon Nummer 1 werden. Das schaffte man auch durch diese finanzielle Übermacht. Man lockte laufend Topstars aus der Konkurrenz an, unter anderem auch Mitglieder der Arschloch-Fraktion, ja, der Klick, in Form von Diesel, Kevin Nash heißt er eigentlich, und Scott Hall, das ist Razor Ramon. Was damit aber eben auch bezweckt wurde, ohne dass man es wollte, war, dass ein großes Ego nach dem anderen ins Backstage der WCW kam. Also da waren irgendwann sehr viele Leute, die sehr viel von sich selbst gehalten haben. Und so entstand eine neue Backstage-Hölle, denn es gab noch einen weiteren, ja, sehr wichtigen Faktor als Person in dieser Backstage-Hölle namens Hulk Hogan. Dieser, das darf man eigentlich keinem verraten, der den immer noch als Kindheitsidol verehrt, hatte nämlich sehr großen Einfluss darauf, wie er selbst präsentiert wurde im TV-Geschehen. Das Ganze machte er meistens durch seine sogenannte Creative Control Klausel. Eigentlich ist diese Creative Control Klausel dazu da, dass Wrestler sagen können, wann ihnen eine kreative Idee für ihren Charakter nicht passt. Das kann man aber auch so umdeuten, dass man sagt, diese Niederlage in diesem Match passt nicht zu meinem Charakter. Und deshalb entstand dann folgender Mechanismus. Hulk Hogan sollte gegen irgendwen verlieren und sagte, diese Niederlage passt aber nicht zu meinem Charakter und hatte damit seine Creative Control Klausel eingelöst und konnte somit einfach verhindern, dass er verliert. Ja, der gewann eigentlich immer. Also seit den Anfang der 90er immer wieder, kein neuer Star kam an ihm vorbei und so war es dann eben auch in der WCW. Und was die zweite Nebenwirkung war, dass andere Wrestler plötzlich auch diese Klausel wollten. Und man kann sich das vorstellen, wenn verschiedene Wrestler in einem Match involviert sind und sie vertraglich dazu berechtigt sind, alle nicht verlieren zu müssen. Das erzeugte plötzlich Situationen, die zu einem absoluten kreativen Dilemma wurden und nicht mehr sinnig lösbar waren. Sodass man dann im Laufe der Jahre in der WCW immer schwachsinnigere Matchausgänge hatte. Da waren Matches plötzlich vorbei mit einer Disqualifikation, obwohl es keine Disqualifikation gab, obwohl es eigentlich also einen Gewinner und einen Verlierer hätte geben müssen. Und man entschuldigte das dann irgendwie mit einer schwachsinnigen Regel, obwohl der reale Hintergrund eben war, dass einer der Wrestler halt wieder aufgrund dieser Creative Control Klausel gesagt hatte, ja, das passt aber nicht zu meinem Charakter, dass ich da verlieren soll. Also das wurde kreativer, immer unglücklicher und unglücklicher. Und gleichzeitig wandelten sich auch die Bedingungen auf Seiten der WWF, die bisher unterlegen gewesen war. Denn ungefähr zeitgleich, das gab es bis dahin noch nicht, schossen mit Stone Cold Steve Austin und The Rock zwei der drei, wenn man Hulk Hogan noch mit dazu zählt, populärsten amerikanischen Wrestler aller Zeiten aus dem Boden. Also gerade The Rock durch seine Schauspielkarriere kennt man ja heute noch und der war damals schon so charismatisch und am Mikrofon vor allem so wortgewandt wie kein anderer und Steve Austin war der rebellische Badass, der sich mit seinem Boss Vince McMahon, der inzwischen ein TV-Charakter geworden war, anlegte und Steve Austin fand also auch immer wieder kreative Wege, diesen zu blamieren und fürs Publikum das Ganze unterhaltsam zu gestalten. Gegen die Wucht aus dem Qualitätsfernsehen um Topstar The Rock, Steve Austin, aber auch Namen wie Mankind, Mick Foley, Kurt Angle und Triple H wusste die WCW mit ihrer Backstage-Hölle und dem kreativen Scheißprodukt, wenn man das einfach mal so aussprechen darf, auch nicht mit allem Talent und Geld der Welt entgegenzutreten. Ihre Doppelbelastung mit 2 TV-Shows pro Woche und 5 Stunden TV wurde ab 2000 bei absolut katastrophalem kreativen Input durch den, naja, höchstens für Trash-TV talentierten Showschreiber Vince Russo, so schlimm, dass die Fans reihenweise abschalteten und WCW im gleichen Jahr einen 3-stelligen Millionenbetrag miese machte. Kombiniert mit einem Personalwechsel im TV-Netzwerk, was die WCW ausstrahlte, war es Anfang 2001 dann aus. Time Warner, so Name des Netzwerks, auf dem sie liefen, zog den Stecker. Und Vince McMahon kaufte die Reste der Company für lächerliche 2 Millionen Dollar auf. Ab hier kann man eigentlich den Abspann der amerikanischen Wrestling-Geschichte durchlaufen lassen, um das mal metaphorisch auszudrücken. Denn die Popularität der Gewinner dieses Krieges, der heutigen WWE, Felix hat ja schon letztes Mal erzählt, dass sie den Rechtsstreit mit dem World Wildlife Fund verloren hatten, die mit dem Panda, und sich dann statt WWF, WWE, World Wrestling Entertainment nennen mussten, Die Popularität dieser Promotion sinkt bis heute kontinuierlich ab und stagniert seit ein paar Jahren im wöchentlichen TV so zwischen 2 und 3 Millionen TV-Zuschauern pro Show. Ab 2002 verschwanden auch die alten Topstars The Rock und Steve Austin nach Hollywood, beziehungsweise in Austins Fall eher so in die B-Prominenz zwischen Reality-Shows und C-Actionfilmen. Nach einem kurzen Versuch mit Brock Lesnar als neuem Aushängeschild der Promotion, der wollte dann aber lieber MMA machen und verschwand, übernahmen ab 2005 die neuen Stars Batista und John Cena das Ruder der Company. Ab 2008 wurde die WWE wieder PG. Ich glaube, das heißt Parental Guidance. Also das beschreibt, wie das TV-Programm am besten von den Zuschauern betrachtet werden sollte. Ne? Also sozusagen das Gegenstück zur ab 12, ab 16 Regelung in Deutschland. Und das bedeutet im Klartext familienfreundliches Entertainment, was viele Fans bis heute abstößt. Würde man auch vielleicht vermuten, wenn man sich so das Geschehen im Wrestling anguckt. Ja, da prügeln sich Leute mitunter brutal und das soll jetzt plötzlich familienfreundlich sein. Ja, es führt manchmal zu kreativen Schwierigkeiten. Ja, Blut und unartiges Verhalten auf dem Bildschirm sind mittlerweile Geschichte. Und wenngleich das Wrestling als Athletik mittlerweile durch die Bank weg auf dem höchsten Niveau aller Zeiten ist, muss man im Jahre 2019 mittlerweile wohl doch konstatieren, dass sich das WWE-Produkt in einer tiefen Krise befindet, seit Jahren kein richtiger Topstar gefunden wird, der Ratings zieht zumindest, und man sich mit kruden Kooperationen mit Staaten wie Saudi-Arabien oder der Nähe der McMahons zu Donald Trump regelmäßig negative Publicity einfängt. Aber es gibt Hoffnung, denn ein neuer Wrestling-Krieg bahnt sich gerade an. Mehr dazu in unserer nächsten Staffel, zu der ihr alsbald noch informiert werdet.
Konzi, vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick über die Geschichte des amerikanischen Wrestlings. Warum das jetzt ein bisschen ausführlicher ausfällt als anderes, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass amerikanisches Wrestling auch im europäischen Markt einfach eine derartige Dominanz besitzt, dass man über amerikanisches Wrestling sprechen muss. Aber das Wrestling nicht nur ein Phänomen von Nordamerika ist, haben wir schon festgestellt, als wir gesagt haben, Mexiko eigentlich auch, klammern wir aus. Aber nein, auch in einem anderen Land ist Wrestling so beliebt wie sonst kaum irgendwo. Und dieses Land, und das überrascht sehr viele Leute, wenn sie es nicht wissen, ist Japan. Wrestling in Japan hat sich allerdings anders entwickelt als beispielsweise in den USA oder auch in Mexiko. Wir begeben uns ins Nachkriegsjapan der 1950er Jahre. Ein ehemaliger Sumo-Ringer mit dem Kampfnamen Rikidosan ist das Kronjuwel des japanischen Wrestlings. Er gründet auch die wirklich erste japanische Wrestling-Promotion, nämlich Nihon Pro Wrestling Kyokai, besser bekannt als Japan Pro Wrestling Alliance. Übrigens auch unter der Schirmherrschaft der schon in der letzten Folge erwähnten NWA. Die reicht in diesem Zeitalter bis nach Japan. Regelmäßig tritt Rikidosan hier gegen namhafte amerikanische Wrestler an, die meist die Rolle des Heels übernehmen. Man muss hier verstehen, dass in Japan nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, wahrscheinlich weil man verloren hatte und die zwei Atombomben fressen musste, das Bedürfnis nach einem Nationalhelden groß war. Rikidosan erfüllte diese Rolle gut, gerade weil er seine Gegner, die bösen Amerikaner, regelmäßig und fair besiegt. Wir begeben uns nun ins Jahr 1958. Jetzt gewinnt der damals 34-Jährige gegen die Legende Lou Thesz und wird der NWA International Champion. Ein Titel, den er bis zu seinem Tod 1963 nicht abgeben sollte. So viel zu Rikidosan. Der hatte nun wiederum zwei besondere Schüler und hier ist es wichtig, sich die Namen zu merken. Diese Schüler heißen Kanji Inoki und Shohei Baba. Später waren beide besser bekannt unter Alias, nämlich Antonio Inoki und Giant Baba.
Warum hieß Giant Baba eigentlich Giant Baba?
Weil der 2,3 Meter groß war und das war groß.
Selbst für einen Japaner, also vor allem für einen Japaner.
Vor allem für einen Japaner. Er wog über 300 Pfund. Wenn man sich Giant Baba mal anguckt, der war halt auch in erster Linie groß. Der war nicht besonders, also er war für seine Größe okay Gelenk, aber er war halt vor allem groß. Sein Pull-Faktor war groß, deswegen war er Giant Baba. Gut, 1963 eben starb Rikidosan im Alter von 39 Jahren nach einem Zwischenfall mit einem Mitglied der japanischen Mafia, der Yakuza, und hinterließ eine gigantische Lücke in der Welt des japanischen Wrestling. Denn mit seinem Tod kam auch heraus, dass A, Wrestling gescriptet ist, was der japanische Markt bis dahin nicht so ganz auf dem Schirm hatte, wo wieder dasselbe Phänomen passierte wie in Amerika, nur viele, viele Jahre vorher, dass sich die Leute vom Sport abwendeten, weil sie gedachten, das ist illegitim, das ist doof, das will ich nicht, das geskriptet. Abgesehen davon wurden auch die Geschäfte von Rikidosan, der ja auch ein hoch angesehenes Gesellschaftsmitglied in Japan war, mit der japanischen Unterwelt bekannt, auch wieder nicht so cool. Wenn das Aushängeschild deines Sports plötzlich ein Krimineller ist, der Nachtclubs besessen hat und sich in irgendwelche Messerstechereien verwickeln lässt, blöd. Nun gut. Auftritt Giant Baba und Antonio Inoki. Diese beiden hielten die Promotion Japanese Wrestling Alliance weiterhin am Leben, bis sich 1972 ihre Wege trennten und sie beide jeweils eine eigene Promotion eröffneten. Übrigens das Aus für die JWA, die ohne ihre Topstars in der Bedeutungslosigkeit versank. Innerhalb eines Jahres hat die, glaube ich, zugemacht. Für Giant Baba war diese eigene Promotion All Japan Pro Wrestling und für Antonio Inoki das auch heute noch bekannte New Japan Pro Wrestling. Anfangs war All Japan die populärere und auch bedeutendere Promotion. Bei All Japans waren die großen Stars unter Vertrag. Kenta Kobashi, Mitsuharu Misawa, die das japanische Wrestling der 90er Jahre stark prägten. Als Baba 1999 überraschend starb, also es ist tatsächlich überraschend passiert, der wurde nicht von einem Yakuza erstochen oder irgendwas, der ist einfach nur gestorben. Das Problem war, Baba war gestorben und es gab einen neuen Präsidenten von All Japan Pro Wrestling. Das war der schon erwähnte Mitsuharu Misawa. Der konnte sich allerdings mit Babas Witwe nicht so einigen, wie man jetzt mit der Company verfahren sollte, hatte andere Vorstellungen als sie. Sie hatten beide irgendwie Anteile an der ganzen Geschichte. Er sagte, ja, komm, leck mich und ist gegangen, zusammen mit Kobashi und vielen, vielen anderen und haben eine eigene Promotion aufgemacht, die es auch wiederum heute noch gibt, Pro Wrestling Noah. So, wir spulen jetzt ein bisschen vor und sprechen wir kurz über die Popularität von MMA in Japan zu Beginn der 2000er, die dazu führte, dass Antonio Inoki auf den Zug aufspringen wollte und seine Wrestler unter anderem MMA-Kämpfe und MMA-Fighter-Wrestling-Matches bestreiten ließ. Eine Entscheidung, die höchst diskutabel ist und zu höchst seltsamen Dingen geführt hat. Unter anderem aber auch zum Aufstieg von Minoru Suzuki, mittlerweile einem Urgestein der japanischen Wrestling-Szene. Dennoch ist seit Beginn dieses Jahrhunderts New Japan die dominanteste Promotion des Landes. Man arbeitet aber auch mit All Japan, Noah und amerikanischen und britischen Promotionen wie Ring of Honor oder Progress oder Revolution Pro Wrestling, zu denen wir später noch kommen, zusammen. Nachdem wir nun geklärt haben, wie in etwa die Landschaft des japanischen Wrestlings so aussieht, also ich fasse nochmal zusammen, es gibt All Japan Pro Wrestling, es gibt Pro Wrestling Noah, es gibt New Japan Pro Wrestling und dann gibt es noch so ein paar kleine andere. Aber wenn man die kennt, weiß man eigentlich Bescheid. Das Schöne ist, alle arbeiten mehr oder weniger miteinander zusammen. Das heißt, es ist so ein bisschen fließend. Nun, was macht jetzt das japanische Wrestling so besonders? Denn nicht nur die Geschichte des japanischen Wrestlings ist eine andere als die des amerikanischen Wrestlings, sondern auch der Stil. Nun, es ist vor allen Dingen die Herangehensweise und Rezeption, die das japanische Wrestling auszeichnen. So werden beispielsweise die Ergebnisse der Matches ganz normal im regulären Sportteil vieler Zeitungen abgedruckt. Also es ist wiederum nicht so, dass die Japaner nicht wissen, dass Wrestling gescriptet sei, nur sie gehen mit dieser Idee von Suspension of Disbelief einfach noch ein bisschen weiter und sagen, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir so tun mit dem Sport zusammen, als wäre es ein legitimer Wettkampfsport und wir drucken das deshalb auch in die legitimen Wettkampfsportspalten in unseren Zeitungen.
Diese Idee wird einfach im Kollektiv erfasst.
Die Herangehensweise ist einfach die, Wrestling ist ein Sport. Ein anderer Sport, weil da wird drüber gesprochen, wer gewinnt und wer verliert, aber es ist ein Sport. New Japan veranstaltet außerdem viele Turniere, wie zum Beispiel das Best of the Super Juniors, das für leichtgewichtige Wrestler gedacht ist, das World Tag League Turnier für Tag Teams oder den just begonnenen G1 Climax, die dem ganzen Sport einen wettkämpferischeren Anspruch geben. Auch wird in New Japan auf viele Elemente verzichtet, die in Amerika häufiger vorkommen. So werden keine In-Ring-Interviews gehalten, also höchst selten, sondern es gibt nach den Matches oder zu Beginn eines Turniers häufig Pressekonferenzen oder Interviews, wie man sie jetzt in Deutschland beispielsweise aus dem Fußball kennt. Da steht dann so ein Wrestler vor so einer bunt dekorierten Werbetafel mit den ganzen Sponsoren von den ganzen Leuten und wird verschwitzt von irgendeinem Reporter gefragt, was er denn nun zu dem Match, das er gerade bestritten hat, zu sagen hat. Und dann steht er da und sagt, ja, ich hab meinen Gegner ganz dolle gehauen und das mach ich jetzt auch mit allen anderen. Ich bin nämlich ein guter Typ. So, und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Es ist nicht so wie beispielsweise in der WWE, wo die Leute in den Ring kommen und die haben ein Mikrofon dabei und die Kommentatoren sind so, oh nein, was wird er uns sagen wollen? Dann steht da 10 Minuten jemand im Ring und sagt, haha, guten Tag, ich bin's, ich bin ein Heel und ihr findet mich jetzt alle kacke, denn meine negativen Charaktereigenschaften sind, ich bin selbstverliebt, und ich hasse euch und ihr seid die blödeste Stadt, in der ich je gewesen bin. beides legitime Möglichkeiten, damit umzugehen. New Japan bzw. Japan. Japan. Japan insgesamt macht das einfach weniger. Auch Promos eben wie das hier sind häufig kurz und oft lediglich am Ende eines Wrestling-Abends anzutreffen. Das heißt also, wenn dieser ganze Abend gelaufen ist, nach 3 Stunden Wrestling, kriegt der letzte Wrestler, der im Ring steht, also nach dem Main Event, kriegt gerne mal so ein Mikrofon gereicht und sagt dann: Guten Abend, liebes Publikum, das waren 3 Stunden Wrestling, ich hoffe, ihr hattet Spaß, bis dann, tschüss, tschüss. Also gesetzt den Fall, es steht ein Face im Ring. Wenn ein Heel im Ring steht, sagt er auch gerne mal: Hallo, beschissenes Publikum, bla bla, wir hatten das schon. Es wird auf Video-Packages und Interviews gesetzt, was dem Ganzen eben noch einen ernsteren Anstrich verleiht. Wie beispielsweise, weiß ich nicht, in der MMA macht man das mittlerweile auch so, dass die Leute nach dem Kampf vielleicht mal kurz 5 Worte sagen dürfen. Oder dass man Interviews macht, Pressekonferenzen, dass man Video-Packages macht, wo die Leute irgendwie interviewt werden und sagen: Ja, ich werde jetzt diesen Kampf gewinnen, denn ich will es mehr als mein Gegner. Diese Narrative sind halt gesamtsportlich irgendwo zu greifen.
Beeinflusst sich gegenseitig auf jeden Fall.
Ja. Auch haben die japanischen Wrestler zwar auch Charaktere und Gimmicks, aber bis auf einige wenige Ausnahmen stellen sie sich immer eher als Athleten und Sportler, weniger als Beerdigungsunternehmer, Rocker, Priester oder Sektenanführer dar. Übrigens alles so auf die Art mehr oder weniger Gimmicks, die man in der WWE finden kann. Ihr könnt ja mal ein bisschen Memory spielen und zu gucken, wen ich gerade gemeint habe. Kurzum, spricht Vince McMahon in seiner WWE von Sports Entertainment, sieht sich New Japan als legitime Sportart, als Wrestling und stellt diesen Aspekt deutlich spürbar in den Vordergrund. Auch das japanische Publikum verhält sich anders als ein europäisches oder amerikanisches Publikum. Die Fans klatschen nach erfolgreichen Manövern und bei besonders spannenden Matches ist es eben mucksmäuschenstill. Ein wenig wie bei einem Tennismatch. Also das Match geht los und die Leute werden vielleicht ein bisschen angefeuert, aber wenn es wirklich, wirklich spannend wird, dann ist in Japan meistens so... Und man hört nichts. Und dann befreit sich jemand aus einem Aufgabegriff oder irgendwas und die Japaner... Oh!
Genau, ich wollte es gerade hinzufügen, das Oh ist sehr verbreitet.
Ja, ja. Eben wie bei einem Tennismatch. Man hört immer zu und macht das... Oh, es ist einfach eine andere Fankultur. Dennoch ist der Support der japanischen Fans unglaublich. Man darf das nicht verwechseln. Es ist eine Art von Ehrerbietung, die diesem Sport da zuteil wird. Bei jedem Event sieht man Fans über und über behängt mit Merchandise-Artikeln ihrer Lieblingsstars. Und ganz ehrlich, New Japan bringt aber auch allen möglichen Scheiß raus. Es gibt so viel Dinge, vom Badehandtuch bis hin zu kleinen Plastiksensen, die im Dunkeln leuchten. Sehr spezifisch jetzt, aber... Man kann ganz, ganz viel kaufen und die Japaner tun das auch. Der japanische Wrestling-Fan ist leidenschaftlich, aber respektvoll und, das sollte man auch erwähnen, zu einem nicht unerheblichen Teil weiblich. Das ist insofern spannend, als dass man, wenn man sich zum Beispiel die Wrestling-Fans in vielen anderen Ländern anguckt, ich würde behaupten, in Europa hält sich das etwa die Waage. Ich glaube, der Frauenanteil am amerikanischen Wrestling-Fanmarkt steigt, ist aber immer noch zu vernachlässigen.
Genau, um da mal kurz dazwischen zu grätschen. Ich habe Frauenwrestling in Amerika gar nicht explizit erwähnt in meinem kleinen Rapport der amerikanischen Wrestling-Historie, aus dem vordergründigen Grund, dass das einfach keine große Rolle gespielt hat, bis jetzt ungefähr. Also jetzt mit dem MMA-Aufstieg von Ronda Rousey gibt es in Amerika auch populäre Frauenwrestlerinnen. Japan dagegen, obwohl Frauen ansonsten eine sehr komplizierte gesellschaftliche Stellung in diesem Land haben, hatte schon sehr früh sehr populäre weibliche Wrestlerinnen. Die haben Zehntausende in die Hallen gezogen. Die haben den großen Tokyo Dome mit 60.000 Leuten ausverkauft. Ausverkauft, was die Männer heutzutage gar nicht mehr so richtig hinkriegen und jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser wird. Also da waren wirklich ganz große weibliche Pioniere. Sagt man Pionierinnen? Egal, es gab Vorreiterinnen auf jeden Fall in diesem Sport, die gezeigt haben, dass Frauen selbstverständlich auch Wrestlerinnen sein können und das auch richtig gut machen können, perfekte Matches abliefern können. Und da sind die Japaner den Amerikanern bis heute, auch wenn das Frauenwrestling inzwischen sehr an Popularität verloren hat in Japan, also um Lichtjahre voraus.
Was man, wenn man über das japanische Wrestling spricht, nicht unerwähnt lassen kann, ist jedoch die relative Härte, mit der sich in einem japanischen Ring begegnet wird. Keine Eigenheit von New Japan, sondern eher so eine regional-national begründete Geschichte. So hauen sich die Japaner einfach öfter und doller wirklich als ihre amerikanischen Gegenstücke. So zählen Chops, also Schläge mit der flachen Hand auf die Brust des Gegners, zum Standardrepertoire eines japanischen Performers. Man sieht kein New Japan-Match, würde ich behaupten, in dem nicht mindestens ein Chop fliegt. und die klatschen. Und die japanischen Fans sind dann immer so, oh. Aber in Japan wird eben nicht nur bei Jobs, wird nicht bei Jobs Halt gemacht, sondern man hat auch nicht so viel, ja, nicht so viel Angst vor stiffen, also in Anführungszeichen echten, also echteren, halb bis sogar voll durchgezogenen Tritten vor die Brust und manchmal auch Kopfnüssen. Man macht das ab und zu. Diese Tatsache und die in der japanischen Kultur insgesamt tief verwurzelte Treue zu seiner Arbeit und Identifikation mit seinem Beruf führen dazu, dass viele Japaner bis ins hohe Alter aktiv bleiben und sich dabei mehr oder weniger krass und mehr oder weniger effektiv selbst zerstören. Das ist eben ein bisschen problematisch. Jetzt vor kurzer Zeit hat erst eine japanische Wrestling, ja doch kann man sagen, japanische Wrestling-Legende Riki Choshu mit über 60 Jahren sein Retirement-Match gemacht. Mit über 60 Jahren. Dafür war der erstaunlich agil in diesem Match, aber die Altersstruktur in diesem Match las sich wie folgt. Ich glaube, ein 66-Jähriger, ein 64-Jähriger, ein 56-Jähriger und zwei Leute in ihren späten 40ern, die haben dann die Teile des Matches getragen, in denen die alten Leute am Ring stehen mussten und ein bisschen durchschnaufen. Dazu muss man sagen, Riki Choshu ist jetzt im Ruhestand, die anderen, die in diesem Match dabei waren, noch nicht offiziell. Eine Verletzung wird dann oft irgendwie so lange auskuriert, wie sie muss und nicht mehr. Also sobald man wieder in den Ring steigen kann, in dem Moment, in dem es physisch möglich ist, macht man das auch wieder. Ein prominentes Beispiel dafür, warum das nicht immer so eine gute Idee ist, ist eben der vorhin schon erwähnte Gründer von Pro Wrestling Noah, Mitsuharu Misawa, der 2009 nach einem Backsuplex im Ring an einem Kreislaufstillstand starb. Es ist aber anzunehmen, dass nicht dieser eine Suplex Misawa umgebracht hat, passiert eigentlich nicht, sondern eine lange Verkettung von nicht vollständig auskurierten Verletzungen, die zu Ermüdungserscheinungen irgendwo im Rücken geführt haben müssen.
Dazu muss man sagen, dass Mitsuharu Misawa ja vor allem im All Japan der 90er Jahre aktiv war. Mitte der 90er war so die Hochzeit von All Japan. Die hatten eine Spezialität, den schon erwähnten Back Suplex. Ein Back Suplex ist ein Move, bei dem der Gegner mit dem Rücken zum Boden angehoben wird und dann auf den Rücken fallen gelassen wird. Das hört sich erstmal eigentlich ganz sicher an. Es sei denn, man ist Japaner im All Japan Mitte der 90er Jahre. Die haben das Ganze um eine spektakuläre Wendung erweitert. Die haben sich nicht auf den Rücken fallen lassen, sondern sich spektakulär auf den Nacken gedonnert. Das sah also wirklich jedes Mal so aus, als würden die sich das Genick brechen. Natürlich war das nicht so, die haben einfach einen sehr guten Fall hingelegt. Aber das Landen auf dem Nackenbereich ist wesentlich schmerzhafter, wesentlich risikoreicher, als das Landen auf wirklich dem geraden Rücken, ja. Wo man flach aufkommt und sich eigentlich ja eine kleine Erschütterung zuzieht, aber da passiert nichts weiter. Der Nacken ist natürlich wesentlich sensibler. Und letztendlich ist das, was Felix angesprochen hat, dann wahrscheinlich auch seine Todesursache gewesen. Ja, die akkumulierte Schadenserhöhung auf seinen Nacken, der Mann war auch Ende 40 dann, als er gestorben ist, ist irgendwann einfach nicht mehr auszuhalten gewesen. Und als einer dieser Backsuplex dann eben wieder auf den Nacken ging, sagte der, danke reicht, ne, und das führte dann zu der Verkettung der Umstände, die ihn dann letztendlich das Leben gekostet hat. Das ist wirklich dann, ja, die Arbeit, die in den Tod führt. Hat ja auch ein Wort in Japan, nicht wahr?
Ja, genau. Man spricht da von Karoshi. Das ist kein auf das japanische Wrestling bezogene Wort oder sowas, sondern es ist einfach der Tod durch Überarbeitung. Ein in Japan insgesamt durch alle Branchen hinweg verbreitetes Prinzip. Denn, wie gesagt, man identifiziert sich mit der Firma schon besonders, wenn man sie selber gegründet hat, wie Misawa hier, und möchte dazu beitragen, dass diese Firma irgendwie ganz besonders erfolgreich ist. Und dann macht man eben Überstunden im Büro oder Überstunden auf der Matte. Und dann gibt es den einen Backsuplex, der ein bisschen scheiße ist vielleicht auch noch. Und dann zack, bumm, Nacken kaputt, Kreislaufstillstand, Mann ist tot. Ein weiteres trauriges Beispiel ist Katsuyori Shibata. Der lebt zwar noch, aber der ist aufgrund einer Hirnblutung 2017 kollabiert und war kurzzeitig sogar halbseitig gelähmt. Das ist ausgelöst worden durch seine Art zu wresteln. Shibata hat sich mit seinen Gegnern, gerade so mit denen, die das auch abkonnten, immer mal wieder relativ mehr oder weniger legitim gekloppt. Und da nicht nur Tritte verteilt, sondern auch Tritte eingesteckt. Und es ging immer wieder auf den Kopf und es kamen immer wieder Kopfnüsse vor. Und das war eine ewig lange Akkumulation von nicht vollständig abgeheilten Gehirnerschütterungen, die dazu geführt haben, das Gehirn schwillt und das Gehirn schwillt noch ein bisschen, das Gehirn schwillt noch ein bisschen und Shibata ist backstage und Shibata fällt um. Das war 2017. Er hatte sehr, sehr viel Glück, dass er nicht gestorben ist. Im selben Jahr 2017 hat es noch einen MMA-Fighter mit der gleichen Verletzung quasi das Leben gekostet tatsächlich.
Das heißt, es ist eine im legitimen Kampfsport wirklich verbreitete Geschichte, diese Hirnblutung. Shibata hat sie gekriegt. New Japan hat sich mehrfach dazu geäußert, wie das denn jetzt ist, ob er jemals wieder in den Wrestling-Ring steigen darf. Die offizielle Antwort von New Japan lautet momentan nicht. Die offizielle Antwort von allen Leuten, die wollen, dass dieser Mann noch ein paar Jahre lebt, lautet nie wieder. Und man kann auch mal ganz deutlich davon ausgehen, dass Katsuyori Shibata keinen Wrestling-Ring mehr von innen sieht, außer im Los Angeles Dojo, wo er momentan als Trainer arbeitet. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Nutzung seiner Fähigkeiten. So, was heißt das jetzt im Großen und Ganzen? Fakt ist, die Japaner bieten das technisch beste Wrestling dieses Planeten. Daran beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist momentan einfach so. Die erzählen die krassesten In-Ring-Stories, die haben mit die besten Wrestler der Welt am Start. Und das technische Produkt ist einfach über die Maßen genial. Aber die Stimmung bei den Matches, die andere Herangehensweise und der Fokus auf den sportlichen Teil der Veranstaltung, das Erzählen von Geschichten hauptsächlich durch Wrestling-Matches, macht Japan gerade für eine Einsteiger zu einem schwierigen Pflaster. Es ist halt oft schwierig, Charaktere zu lesen, nur dadurch, wie sie sich im Ring verhalten. Das braucht ein bisschen Übung, aber Doch trotz der problematischen Verhältnisse und der selbstzerstörerischen Art einiger Performer ist das Gesamtprodukt japanisches Wrestling nicht zu ignorieren und macht einen bedeutenden Anteil des Sports aus. Ich bin ein Riesenfan, aber es ist wirklich nicht jedermanns Sache.
So, und um euch jetzt nicht mit zu viel Umfang zu überfordern, machen wir an dieser Stelle nach New Japan Pro Wrestling einen kleinen Cut. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit einem genaueren Blick auf das mexikanische Wrestling und außerdem einer globalen Betrachtungsweise. Was gibt es gerade an kleineren Independent-Promotionen rund um den Globus und auch in Deutschland? Was haben wir in unserem eigenen Land hier vorzuweisen an Wrestling qualitativ? Und ja, bis dahin bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wir begeben uns hierfür ins Nachkriegsjahr.
Das ist doch so deutsch. Das ist hier mit...